Liebe Geschwister, der heutige Sonntag trägt den Namen Rogate, betet. Für Jesus stand diese Verbindung mit dem Vater im Himmel an oberster Stelle. Was seine Jünger bei ihm erlebten, war so anziehend für sie, dass sie Jesus baten: Lehre uns beten. Offenbar unterschied sich Jesu Beten von dem, was sie aus ihrer Tradition kannten. Bei ihm war das keine religiöse Pflicht, sondern es war Ausdruck einer Herzensbeziehung. Und so lehrt Jesus seine Jünger das Gebet, das seither die ganze Christenheit verbindet. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir blicken heute Morgen auf den Lobpreis am Schluss des Vaterunser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die Formulierung dieses Satzes ist angelehnt an ein Gebet des Königs David im Alten Testament. Gepriesen bist du, Herr, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr sind Größe und Kraft, Ruhm und Glanz und Hoheit. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Herr, dein ist die Königsherrschaft, du bist das Haupt über alles, in deiner Hand liegen Kraft und Stärke. Diese Worte Davids sind durchzogen vom Staunen über Gott. Wer sind wir kleine Menschen, dass du dich um uns kümmerst, dass wir mit dir reden dürfen als unserem Vater im Himmel? Dass wir wissen dürfen, es ist dir nicht gleichgültig, wie es um uns steht. Am Schluss des Vaterunsers wird es noch einmal in Worte gefasst, warum wir uns mit unseren Bitten überhaupt an den Vater wenden können. Er, der große Gott und Schöpfer, hat die Macht, alles zu tun, worum wir im Namen Jesu bitten. Im Glauben verleihen wir dem heute schon Worte, was uns jetzt noch unter den Umständen dieser gegenwärtigen Welt manchmal schmerzlich verborgen ist. Dass Gott alle Macht und Kraft hat und dass er allein ewig regiert. Unter den Umständen dieser gegenwärtigen Welt ist das eine Aussage des Glaubens. Zu sehen, ist das keineswegs immer und überall. Umso wichtiger, dass wir daran erinnert werden, bei wem die Fäden der Weltgeschichte und unseres kleinen Lebens zusammenlaufen. Das, was wir sehen und verstehen, und das, was wir nicht begreifen. Wie leicht kann es passieren, dass uns notvolle Situationen aus der Bahn werfen, unseren Glauben ins Wanken bringen. Und am Ende schauen wir nur noch auf uns selbst und auf die Situation und versuchen irgendwo in uns, in unseren Gefühlen und Gedanken einen Anhaltspunkt dafür zu finden, ob unser Beten bei Gott gehört wird. Habe ich die Worte richtig gewählt? Achtet Gott überhaupt auf mich? Was fühle ich? Was empfinde ich? Martin Luther sagt in seiner Auslegung zum Vater Unser, das ist die falsche Blickrichtung. Manche wollen nicht eher glauben, so formuliert er, sie seien gehört worden, als bis sie meinen, sie hätten würdig und recht gebetet. So bauen sie auf sich selbst, auf den Sand. Denn hätte Gott nicht befohlen zu beten und Erhörung versprochen, so könnten alle Geschöpfe mit ihren sämtlichen Gebeten nicht ein Körnlein sich ausbitten. Darum, nicht dasjenige Gebet ist gut und recht, das weitschweifig, andächtig, süß und lang ist, sondern ein solches, das fest darauf baut und traut, dass es erhört werde. Und Luther schließt, Gottes Wort und Verheißung machen dein Gebet gut, nicht deine Andacht. Wir brauchen die Erinnerung, dass Gott versprochen hat, unser Gebet zu hören. Das ist auch der Grund, warum wir das Gebet der Gemeinde, der Gemeinschaft brauchen. Denn was mache ich allein, wenn mir selbst in einer Situation die Worte fehlen? Wenn ich innerlich hin und her gerissen bin, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann? Wie schnell können Mitchristen wichtig werden, die mit mir und für mich die Hände falten. Dann, wenn ich selbst keine Worte finde, Worte, die mich und meinen angeschlagenen Glauben mit hintragen zu dem, der alle Kraft und Macht hat, der versprochen hat zu hören, der geboten hat zu beten. Der Lobpreis am Ende des Vaterunsers nimmt auf, was am Anfang bereits angeklungen war. Dein Name ist heilig. Dein Reich, deine Herrschaft, soll sich ausbreiten. Dein Wille soll geschehen. Und zugleich erinnert dieser Schluss an den Grund, warum wir mit unseren Bitten nicht ins Leere laufen. Denn dein Vater ist das Reich und die Kraft zu helfen, zu segnen, zu schützen. Wir dürfen lernen, dir zu vertrauen, dass du das gibst, was wir lebensnotwendend brauchen. Aber dennoch erhebt sich manchmal die bedrängende Frage, dein ist das Reich, die Herrschaft? Wir möchten das gern von Herzen mitbeten, nur so leicht geht es uns eben nicht immer von den Lippen. Wo wird denn in diesen vielen Jammertälern dieser Welt das Reich Gottes sichtbar? Ist das nicht womöglich nur eine Utopie, ein Phantom, dem Christen nachjagen? Diese Frage hat Menschen schon immer beschäftigt. Pilatus fragte Jesus einst, du bist ein König? Warum hat dein Volk dich dann an mich ausgeliefert? Wo sind deine Macht, dein Heer, deine Anhänger jetzt? Wir verstehen. Das ist unsere menschliche Frage. Was für ein Reich, eine Herrschaft soll denn einer verkörpern, der 3 Jahre lang ohne festes Dach über dem Kopf durch die Lande gelaufen ist wie Jesus, der nichts sein Eigen nannte? Wahrscheinlich haben wir Menschen im Blick auf das Reich Gottes einen perspektivischen Sehfehler. Wir gucken immer nach Machtentfaltung, nach Einfluss, Pomp und Gloria, Geld. Wer Macht hat, zeigt das doch in unserer Welt. Der versucht doch, sich und seine Ansprüche durchzusetzen. Gott hat entschieden, in dieser Welt anders aufzutreten. Und darum erkennen wir ihn oft nicht. Er kommt nicht in einem Königspalast zur Welt. Er kommt in einem dreckigen Stall. Nicht in der Hauptstadt. In einem Kaff am Rande. Er ist bei den Verachteten und Vergessenen zu finden. Den Gescheiterten, den an sich selbst Verzweifelten, deren Gesicht von Tränen verschmiert ist. Denen wendet er seine Liebe zu. Für sie ist er Auge und Ohr. Und dabei ist es ihm völlig egal, ob sie arm oder reich sind, wenn wir an Zachäus denken. Verloren sind sie aus Gottes Sicht alle. Nur es gibt solche, die haben noch überhaupt gar nicht gemerkt, wie verloren sie sind. Verloren, gegangen aus den Händen Gottes, des Schöpfers und Vaters. Und darum suchen sie immer noch Einfluss, Größe, Ansehen. Sie können gar nicht auf Gott schauen, weil sie immer nur sich sehen und ihre Befindlichkeit. Und so schließen sie von ihren Gedanken und Empfindungen auf Gott. Der müsste doch wohl auch mit Macht und Größe und Pomp auftreten. Wenn davon aber nichts zu erkennen ist, keine Spur, dann kann es sich ja wohl nicht um Gott handeln. Und so suchen sie ein Leben lang an Gott und seiner Herrschaft vorbei und fragen sich immer, warum sie eigentlich nichts erkennen. Aber dann sind da auch andere, die unter der Schuld, unter dem Scheitern leiden, die bei ihrer verzweifelten Suche nach Lebenserfüllung vielleicht sogar auf die schiefe Bahn geraten sind. Auch sie begegnen Jesus. Und sie erleben in dieser Begegnung, was das im Leben auslöst, wenn einer zu mir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Sei geheilt. Wenn du dich ablagst und schwere Lasten trägst, komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Doch das Reich Gottes zieht seine Spur durch die Welt. Es ist aber die Frage, was für einen Blickwinkel wir haben. Sein Geheimnis erschließt sich nicht einem distanzierten Zuschauer, der so von außen zuguckt. Es erschließt sich dem, der zu Jesus sagt, ich riskiere es, dir mein Leben zu öffnen. Ich riskiere es, dir meine wunden Punkte, meine Schuld, meine Fragen, meine Tränen zu bringen. Ich riskiere es, deinem Wort zu folgen. Ich will lernen, nicht auf mich, auf meine Gefühle und Würdigkeit zu schauen, sondern auf dich, der mich einlädt, komm, leg dein Leben in meine Hände. Wo wir uns auf diese Einladung Jesu einlassen, da können wir etwas davon erfahren, was es bedeutet, dein ist die Kraft. Nicht nur die Kraft, die den Kosmos erhält, sondern die Kraft, die mein Leben trägt. die Kraft zum Durchhalten, die Kraft zur Vergebung, die Kraft, die uns nicht fallen lässt, bis wir am Ziel in Gottes neuer Welt ankommen. Da, wo seine Herrschaft endlich unwidersprochen und uneingeschränkt für alle sichtbar wird. Jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, erinnert uns dieser Schluss, wir laufen mit unseren Bitten nicht ins Leere. Denn er, der mächtige Gott und Schöpfer, hat die Macht zu tun, worum wir im Namen Jesu beten. Er hat uns geboten, zu beten und versprochen, zu erhören. Amen.